Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute ist eine Frau zu Gast, die eine ganz feine Feder führt. Ihre Theaterstücke, die leben von ihrer Formulierungslust, von Witz und Ironie. Und wie beiläufig tun sich dann trotzdem menschliche Abgründe darin auf. Willkommen, Theresia Walser. Grüße Sie herzlich.
Guten Morgen, ich grüße Sie auch.
Frau Walser, wir werden noch viel sprechen übers Schreiben für die Bühne. Aber ich wollte eigentlich beginnen mit einem Essenstipp. Demnächst erscheint ein Buch, das Sie mit Ihrem Mann zusammen verfassen, über den Bodensee. Mhm. Da kommen Sie her und offenbar isst man da gerne Bülledünne. Was ist Bülledünne?
Schön, wie Sie das aussprechen. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gesagt. Bülledünne, das sind im Grunde genommen, also Bülle ist das alemannische Wort für Zwiebel. Und das ist eine Art, also das Original ist es eigentlich mit Dinkelteig gebacken. Es sind Fladen, wenn man so will, oder eine etwas dickere Pizza. Und darauf sind, ich glaube, es ist Sauerrahm, wenn mich nicht alles täuscht, und auch Kümmel. Und manche machen noch Speck drauf oder Kartoffelscheiben. Also eine Art alemannischer Flammenkuchen, aber sehr, sehr deftig. Also nicht dieser fast papierfeine Teig vom Flammenkuchen, sondern da ist schon ordentlich Masse.
Nichts für morgens um 9.
Auf keinen Fall.
Aber also eine gute Grundlage, glaube, für ein Glas Wein wahrscheinlich.
Absolut. Also man soll es auch nachmittags nicht essen, weil ich glaube, dann braucht man auch eine Art Schlaf, um sich von der Bülledünne zu erholen.
Bülledünne, ja. Ich fand das natürlich klanglich ganz toll. Ja, und frage mich, Wort. Sie kommen aus der Gegend, wenn Sie in der Nähe des Bodensees sind, reden Sie dann sofort ganz anders?
Ja, es gibt Leute dort, mit denen rede ich anders, das stimmt. Aber ja, auch in der Schule habe ich eigentlich immer Hochdeutsch geredet. Das ist...
Die Dramatikerin Theresia Walser ist heute unser Gast. Rund 2 Dutzend Theaterstücke hat sie bislang geschaffen. Und zuletzt gab es bei den Bayerischen Theatertagen in Bamberg die Uraufführung von Kängurus am Pool. Und die beiden Viecher heißen auch noch Tristan und Isolde. Frau Walser, Kängurus am Pool, wie kommen die dahin? Worum geht es in diesem Stück in wenigen Worten?
Ja, der Titel ist wahrscheinlich erstmal in die Irre führend, wenn man eine sonderbare Situation vor Augen hat, wenn man Kängurus am Pool vermutet. Erstmal geht es um eine kleine Gesellschaft in einem Mietshaus. Es sind verschiedene Figuren, die... sich immer wieder auf so Nachbarschaftstreffen treffen oder sie begegnen sich im Treppenhaus. Man leuchtet so in diese 4 Wände der unterschiedlichsten Geschichten hinein. Zusammengehalten wird das von einem Paketboten, der eigentlich sagt, er sei Hornist, aber sein Orchester hat sich aufgelöst.
Eine skurrile Gesellschaft bei vielen von diesen Figuren hat nix so richtig geklappt. Also sie könnten natürlich alle viel besser, sie kommen bloß nie dazu. Ja. Und die Kängurus am Pool, das ist so eine Neiddebatte um ein Paar, das es nach außen hin dann wirklich geschafft hat. Aber vor allen Dingen spielen Rollläden vor dem Fenster eine große Rolle. Rollläden sagen alles über dein Leben, so heißt es mehrfach, immer wieder. Wie das?
Ja, am Anfang gibt es eine Szene, da beschreiben die Bewohnerinnen, wie unterschiedlich hier jeder die Rollläden auf und zu macht. Also von der einen Familie sagen sie, die schlurft sie nach oben, als müssten sie abhusten morgens. Andere werden wieder verglichen, wenn sie die Rollläden runterratschen lassen. Das sei wie eine Feierabendhinrichtung. Also da gibt es so eine Psychologie hinter dem Geräusch, wie Menschen Rollläden öffnen, schließen, wie sie damit umgehen. Bei manchen geht der Rollladen gar nicht mehr auf, die lugen sozusagen nur durch die Spalte hindurch. Also die Charakterisierung wie Menschen mit Rollläden umgehen.
Man weiß dann alles, sogar ob sie noch Sex haben oder nicht. Ne? Ja. Alles wichtig. Rollläden, Rollladen, wie ist eigentlich der Plural? Ich weiß es nicht.
Genau darum geht es ja auch. Die eine verbessert immer die andere. Ich denke mal, es heißt Rollläden. Mhm. Also darauf habe ich mich zumindest.
Aber auch darüber kann man lange diskutieren. Ja. Das Wort Corona, Frau Walser, das fällt nie. Auch wenn es irgendwo mal heißt, die Pest mischt alle Karten neu. Und wenn man das Fenster aufmacht, ist die Luft auch nie ganz anders. Haben Sie, ohne das Wort zu entnehmen, die Inspiration für das Stück aus der großen Krise genommen?
Ja, also zumindest schreibt man ja auch selbst aus den Erfahrungen heraus, die man hinter sich hat. Und diese Bewohnerinnen und Bewohner haben eine Zeit hinter sich. Das wird nicht konkretisiert, was das ist. Aber irgendwo scheinen sie doch alles Hoffnungserschöpfte zu sein. Auch wenn sie immer behaupten, alles geht so weiter wie bisher. Aber die Erfahrungen, die sie in ihnen stecken, die auch in uns allen irgendwo stecken, prägen sie. Und aus denen kommen sie auch nicht heraus. Also sie suchen so das gewohnte Lebensgeländer, was aber nicht mehr so einfach zur Verfügung steht.
So was haben Sie schon mal gemacht in der endlosen Aussicht. Da hockt eine Frau in einem Kreuzfahrtschiff in Quarantäne auf 10 Quadratmetern. Irgendwann werden auch ein paar Leichen über Bord gekippt und sie sitzt da und denkt und denkt. Ausgangspunkt der Satz von Blaise Pascal, es alles Unglück beginnt damit, dass der Mensch nicht alleine still in seinem Zimmer sitzen kann. Aber zwei Stücke, die auf so einer Vereinzelungssituation auch beruhen, also man könnte meinen, Corona war für ihr Schaffen super.
Naja, die endlose Aussicht, dieser Monolog einer Kreuzfahrtpassagierin auf einem solchen Schiff, dass die Situation ist natürlich für einen Monolog, besser könnte es gar nicht sein, dass eine Figur in der Kabine bleiben muss und nicht raus kann. Da ist es ja sehr konkret auch, da gibt es kein Vertun.
Deswegen meinte ich, unter Corona müssen Sie gelitten haben, wie alle anderen auch, nicht? Was ist eine Dramatikerin ohne Schauspieler, ohne Theater? Und zugleich, also fürs eigene Schaffen scheint das ja super gewesen zu sein.
Das war zumindest in der Zeit hatte ich das Glück, dass gerade die Weimarer Kunstfestwochen den Mut hatten, das war ja 2021, trotzdem Theater zu spielen, obwohl alles geschlossen war. Und gesagt, wir suchen draußen, das war dann in Weimar ein Autokino. Dafür haben dann Kolleginnen und Kollegen Monologe geschrieben und ich hatte das Glück, mit Judith Rosmeier, dieser wunderbaren Schauspielerin, dann diesen Monolog zu erarbeiten draußen in einem Autokino, nur dass die Leute saßen alle unter so Schirmchen, falls es regnet, und man konnte trotzdem Theater spielen. Das war natürlich toll, klar. Mhm. Und aus der Situation, in der wir alle lebten damals und da sozusagen das zu nehmen, was entstanden ist in der Zeit.
Dialoge schreiben ist Ihre große Leidenschaft. Es gibt in Ihren Stücken relativ wenig Regieanweisungen, andere Beschreibungen, wie die Leute sein sollen. Die Menschen leben wirklich aus der Sprache heraus und müssen dann natürlich verkörpert werden, klar. Aber sie leben aus der Sprache. Lauschen Sie sich die Dialoge auch manchmal irgendwo ab? Wie kommen Sie dran?
Ja, also zum einen sind diese Regieanweisungen eher wahrscheinlich, um sich selber im Stück als Autorin sicher zu fühlen. Das kann man eigentlich den Hasen geben, die Regieanweisung oftmals zumindest. Und was Sie sagen, das Ablauschen oder das Hineinhören in die Wirklichkeit und die Groteske des Alltags. Wir reden ja, wenn wir draußen uns bewegen oder an Tischen, wir reden ja nicht ordentlich wie im Kommunikationsseminar, sondern das Schöne ist ja die Verwilderung der Gespräche oder das Assoziative, was das Sprechen und das Miteinandersprechen ausmacht. Und ich habe schon ganz tolle Sätze der Wirklichkeit abgelauscht.
Haben Sie immer Stift und Papier dabei? Ich meine, wenn Sie in der Eisdiele sitzen und hören so einen verwilderten Dialog, wo Sie denken, Mensch, passt genau für Figur XY, dass Sie das immer sofort notieren können? Immer Stift und
Papier? Ja, entweder das tatsächlich. Es macht ja auch das aus dem Kontext herausgerissene Brocken, die man hört. Mhm. Fängt ja an, das aufzufüllen mit Geschichten. Es ist ja nicht so, dass ich tatsächlich von A nach B nach C diese Gespräche verfolge, sondern es sind ja wirklich so kleine Partikel, die einem dann auch hängen bleiben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Geschichte, die ich mal, es war so ein Altdamencafé in Stuttgart, da lief eben keine Musik und man konnte die Gespräche sehr gut hören und da saß so ein älteres Ehepaar am Tisch und es ging darum, dass die Frau immer gesagt hat, mach doch mal den Ast ab vom Fenster. Und der hat immer gesagt, nein, das geht jetzt nicht, das regnet, ich kann das nicht machen. Und das wiederholte sich und wiederholte sich. Und dann war so eine kurze Pause und irgendwann sagte sie, also der Peter hat mir jeden Wunsch erfüllt und was sich sonst noch so gehört. Und in diesem, was sich sonst noch so gehört, da ist sozusagen der ganze Abgrund einer Ehe.
Das wird dann gesammelt. Ja. Theresia Walser. Nach ihrem vielleicht immer noch bekanntesten Stück King Kongs Töchter sind viele andere entstanden. Frau Walser, Schreiben ist ja gemeinhin eine ganz stille Arbeit für sich, ganz einsam. Man ist alleine mit seinem Ton. Ist das bei Ihnen auch so? Schreiben fürs Theater, Schreiben von Dialogen? Wie machen Sie das?
Ja, das ist also kein leises Schreiben. Ich sage immer, ich dirigiere auch während des Schreibens so mit den Händen mit. Das sieht wahrscheinlich von außen ganz merkwürdig aus, wenn man mich da sieht oder ich zischle und flüster. Ich kann mich erinnern, einmal kam meine Tochter rein und hat gesagt, mit wem schimpfst du denn da? Also das Schreiben ist auch ein körperlicher Akt. Vielleicht kann man es so am besten sagen oder vielleicht kommt es auch aus meiner Schauspielerinnenzeit.
Das wollte ich gerade fragen, ob Sie davon profitieren als Theaterautorin, dass Sie ausgebildete Schauspielerin sind und diesen Beruf ja auch eine Weile ausgeübt haben. Ist das für Sie eine Hilfe beim Schreiben?
Ja, ich denke schon, dass das was ausmacht, wenn man selber gewohnt war, mit Hand und Fuß durch Sprache zu gehen, dass das sich beim Schreiben bei mir schon auch so weiterentwickelt hat, sagen wir mal. Ja.
Mhm. Aber wenn Sie laut reden und dann dabei flüstern und sonst was, das müsste ja Spaß machen, Sie dann mal zu drehen, während Sie schreiben. Da wäre ja was los. Bei den meisten Leuten sitzt dann jemand vorm Computer und denkt.
Ja, also das ist nicht so. Es ist ein, wie gesagt, eine turbulente Sache. Deswegen kann ich das ganz schlecht, wenn andere Leute dabei sind. Weil das natürlich etwas merkwürdig ist, wenn ich da so rumzischle und flüstere oder mal aufstehe oder gestikuliere.
Ja. Vieles lebt von der Komik, die Sie immer ganz beiläufig reinbringen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt ein Stück, Ich bin wie ihr, ich esse gerne Äpfel.
Ich liebe Äpfel.
Ja. Ich liebe Äpfel, so rum. Versammelt drei Diktatorengattinnen, so muss es heißen. Eine von ihnen ist Margot Honecker, ganz schnell der Plot, deren Leben soll verfilmt werden und sie geben eine Pressekonferenz. Und Margot Honecker sagt, sie sei überhaupt nicht darstellbar. Ich bin eine Idee. Das ist so entlarvend wie eigentlich traurig und wahnsinnig komisch. Ich habe mich gefragt, wie erwerkeln Sie sich solche Passagen? Was ist das für ein Prozess?
Das ist ein mühsamer Prozess. Das ist, weil die Komik ist ein das ist ja auch ein musikalisches Prinzip in der Komik. Und das muss geknüpft werden. Also da muss man wirklich, dass es dann nachher so selbstverständlich klingt. Das ist aber nicht so einfach herzustellen. Also und natürlich auch eine Rhythmik, die man finden muss in den Sätzen, dass eine Pointe zündet oder verzögert man die Pointe oder setzt man extra eine Pointe, die in die Hosen geht, dass an einer anderen Stelle was mehr Gelächter entfachen kann. Also das ist wirklich eine, würde man sagen, eine Partitur. Die Komik ist auch eine musikalische Partitur.
Timing ist alles. Und ja, hier dirigiert natürlich. Sie schon ganz wild.
Aber Sie auch.
Ich auch. Wir sind beide da. In diesem Punkt sind wir ähnlich. Aber ich frage mich auch, machen sich eigentlich Figuren mitunter selbstständig, sodass sie ihnen hinterher schreiben müssen und gucken, wo bringst du mich hin?
Ja, das ist interessant, weil auch das klingt jetzt, wenn man das so erzählt, etwas merkwürdig, aber ich fühle mich doch immer wieder abhängig von einer gewissen Figurenanarchie. Das heißt also, wenn ich einen Plan habe, dann bin ich ja froh, wenn Figuren sich verweigern oder sogar die Pläne meutern oder sie mobben andere Figuren hinaus. Das gibt's auch. Ich habe eine ganze Datei im Computer, das ist so ein Wartesaal, mit lauter Figuren, die rausgeflogen sind oder von mir aus rausgemobbt von anderen Figuren, die bis heute warten, ob sie irgendwo mal wieder in Einsatz kommen.
Also kein Papierkorb, sondern schön gesammelt und irgendwann kriegen wir dann eine groteske, gemobbte Walser-Figuren en masse oder so.
Ja, es ist. Ich habe mal eine Poetik-Vorlesung gehalten mit dem Titel Das Mitspracherecht der Figuren am Text. Also natürlich ist es auch nicht ungefährlich, weil wenn du den Figuren alles überlässt, dann landet das Stück auch schnell mal im Papierkorb. Also es ist so die Reibung, die man hat. Mhm. Wie viel lässt man frei und wo fängt man sie wieder ein? Aber ich brauche das einfach auch, damit Leben in die Bude kommt.
Und das fertige Baby, das geben Sie dann ab und müssen damit klarkommen, dass andere es auf die Bühne bringen. Und da sieht es wahrscheinlich immer anders aus als im eigenen Kopf. Wie gehen Sie damit um?
Es gibt ja keine Vorstellung, die ich habe im eigenen Kopf, sonst ich bin leider, viele Kollegen und Kolleginnen haben auch noch das Talent oder die Lust, das dann selber Regie zu führen und an ihren eigenen Texten. Das ist bei mir nicht so. Ich habe also keine Idee, wie das aussehen soll, aber ich habe eine sehr, sehr präzise Klangvorstellung vielleicht, ja. Und aber umso schöner, muss man auch sagen, kann es sein, wenn man dann dem eigenen auch wieder ganz fremd begegnen kann. Das ist ja das andere in den Prozessen, etwas entdecken in den Texten, was dir beim Schreiben selber so gar nicht bewusst war zum Beispiel.
Und wie sind Sie so, Theresia Walser im Zuschauerraum, in der ganz normalen Vorstellung? Wie ist das?
Das ist so unterschiedlich. Also was ich nicht mehr mache, weil ich das eine Zeit lang gemacht habe und da keine guten Erfahrungen mit mir selber vor allem auch gemacht habe, ist, dass man so als Spionin den Prozess begleitet. Weil ich glaube, jede Gruppe, die sich mit so einem Text umgehen muss, der noch nie auf der Bühne irgendwo hörbar und sichtbar war, muss auch sagen können, was soll der ganze Krampf. Ja? Also die müssen verschiedene Stationen auch mit dem Text durchgehen. Und das ist nicht gut, wenn ich dann so als merkwürdige Korrektur da hinten irgendwo im Zuschauerraum sitze.
Aber dann wird man auch so schnell beleidigt, ne? Wenn die anderen dabei sind und man selber noch sagt, übrigens, ich wollte noch, ja, meint man vielleicht gut, aber es kommt immer ganz ungut.
Ja, und trotzdem finde ich es wichtig, dass man im Gespräch trotzdem auch sagt, wie einem bestimmte Sachen auch vorkommen. Also ich finde, man braucht als Autorin nicht irgendwelche, Maulbinden, dass man bestimmte Sachen nicht sagt. Ja. Aber wenn man dann bei der Premiere sitzt, das habe ich zum Beispiel bei den Kängurus in Bamberg gemacht und ich habe es vorher nicht gesehen und es war ein so großartiger Abend, ich war so gerührt und auch so erfreut über das, was ich gesehen habe, dann ist es natürlich eines der schönsten Sachen.
Dramatikerin, das ist eigentlich schon Ihr dritter Beruf. Sie wollten sehr gerne Sängerin werden, sind dann Schauspielerin geworden, haben sich dann von der Bühne wieder runtergeschrieben. Fangen wir mal vorne an. Sie wollten wahnsinnig gerne Sängerin werden und haben dafür auch allerhand Anstrengungen unternommen. Wie war das und warum wurde es dann trotzdem Theater?
Ja, das hätte ich wahrscheinlich damals auch gar nicht mir vorstellen können. Ich wollte Sängerin werden, weil ich das, auch ich finde es nach wie vor eigentlich das unmittelbar Schönste, was man machen kann. Und ich habe halt sehr, sehr viel und ausgiebig gesungen. Ich hatte so eine Mezzo-Altstimme und habe dann angefangen, Gesang zu studieren. Und irgendwann, oder ich hatte das immer eigentlich so latent, gab es so wie einen Bruch mitten in also zwischen den Stimmlagen. Und ich kam da nie ganz rüber. Es war so ein bisschen, als hätte man eine schlechte Gangschaltung im Auto, wenn man zwischen der unteren Stimme und der Mittelstimme und der oberen Stimme, wenn man da jedes Mal irgendwie so schalten muss. Also waren keine Übergänge, die so von selbst gehen. Ich hatte immer Träume, wie das sein muss, wenn es diese Übergänge nicht gibt, wenn es diese Brüche in der Stimme nicht gibt.
Aber die Stimme hat Grenzen gesetzt.
Ja,
einfach,
ja, ja, ne? Absolut.
Und da kann man so viel kuppeln, wie man will, dann da kriegt man das Auto nicht in
Gang. Und es wird auch psychisch nicht leichter, wenn man bei Liedern immer denkt, wann schalte ich um? Also das war nicht gut. Und irgendwann dachte ich, kam auch damals von der Gesangslehrerin, jetzt mach vielleicht eine Pause, dass sich das vielleicht erholt. Und in der Zeit dachte ich, ja gut, dann gehe ich so lange auf die Schauspielschule. Das schadet auch einer Sängerin nicht. Mhm. Und die haben dann irgendwann gesagt, du musst dich entscheiden. Weil die haben auch gemerkt, dass ich nicht ganz bei der Sache war dort und immer noch diesem Gesang hinterher getrauert oder auch mich gesehnt habe danach. Und das ist aber nie zurückgekommen oder ist nie so. Ich habe dieses übergangslose Hinaufgleiten in die Höhe, wie das so herrlich bei Sängerinnen und Sängern sein kann, nie erreicht. Und deswegen.
Dann Theater gespielt, ja, durchaus ernsthaft, 2 Jahre in diesem Beruf gearbeitet, da macht man ja auch Erfahrung. Da seufzt sie schon. Warum haben Sie sich dann von der Bühne wieder, ich sag mal, heruntergeschrieben? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Ist ja gut, dass Sie Dramatikerin geworden sind, scheint ja Ihr Metier zu sein. Aber wieso sich von der Bühne wieder runterschreiben?
Ich habe schon auf der Schauspielschule immer angefangen, bei meinen Texten, die ich zu lernen hatte, an die Seite, an die Ränder Subtexte zu schreiben. Also das, ich wollte möglichst, dass es ganz, dieses blöde Wort, authentisch oder natürlich rüberkommt. Und habe dann gedacht, ich muss das alles in meine Worte übersetzen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch ganz frei und natürlich diese Texte sprechen. Das heißt also, für die paar Sätze, die ich dann gelernt habe, hatte ich manchmal Seiten Subtext geschrieben.
Ups.
Das waren also irgendwo auch schon meine ersten Monologe, wenn man so will.
Dann schreibt man sie lieber gleich und für andere.
Ja, ja. Und ich hab auch nie die Fähigkeit bei mir entdeckt, dass ich aus dem Lampenfieber das Beste machen kann. Also das ist ja bei Schauspielerinnen und Schauspielern, die gerne auf der Bühne stehen, die brauchen das Lampenfieber. Mhm. Die können sozusagen da mit dieser Spannung auch den Augenblick in die Länge ziehen. Die haben sozusagen die Zeit im schönsten Sinn in der Hand. Mhm. Und diese Freiheit hatte ich nie.
Das Lampenfieber hat sie eher erschlagen.
Extrem.
Fertig gemacht.
Ich denke immer, ich hätte mir mit Alkohol geholfen. Weil, einfach um nicht an das Lampenfieber zu denken. Also wahrscheinlich wäre ich so eine geworden, die dann immer vor der Aufführung erstmal ihr Proseccochen trinkt.
Gut, dass es anders gekommen ist, Frau Walser. Das Musische ist in der Familie angelegt. Der Vater Martin Walser, der letzte aus der Riege der Großen Schriftsteller, inzwischen 95, die Mutter sehr musikalisch, eine Pianistin. Alle Geschwister sind irgendwie in künstlerischen Beruf gegangen, als Schauspielerin, Autorin, Malerin, journalistische Edelfeder. Das muss eine Musik- und Kunstgetränkte Atmosphäre zu Hause gewesen sein. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also was Sie sagen mit dem Musikalischen, ganz sicher, meine Mutter, die auch als Klavierlehrerin gearbeitet hat, die selber unglaublich schön Klavier spielte, das ist, da hat es natürlich geklungen und mit Musik bin ich auf jeden Fall aufgewachsen und mit sehr vielen Büchern um mich rum.
Was haben Sie als Kind gerne gelesen?
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil das das Merkwürdige ist. Und ich beobachte das auch ein bisschen an den Töchtern, dass wenn so viele Bücher dich umgeben, bist du gar nicht, also ich bin nicht eine gewesen, die sehr viel gelesen hat früher. Also es gab so ein paar Sachen, also ich weiß noch, es gab Ingeborg Bachmann, das gab so Gedichte, weil ich hatte sie mal im Fernsehen gehört und ich liebte das, wie sie ihre eigenen Gedichte gesprochen hat, also in einer Zurücknahme und fast monotonen Musik, das hat mich sehr begeistert. Aber wenn man so viele Bücher hat um sich, dann kann das auch leicht wie so eine Mauer wirken, zu der man nicht wirklich einen Zugang hat.
Es kann ja auch erschlagend sein. Ja, genau. Also wenn der Vater, ich glaube, es sind inzwischen an die 50 Bücher, die Martin Walser geschrieben hat, und ich habe mich gefragt, nehmen Sie es mir nicht übel, ganz ernsthaft, haben Sie alles von Ihrem Vater gelesen?
Um Gottes
Willen.
Dann hat
man ja keine Zeit mehr zum Selberleben.
Ja. Nee, das glaube ich auch. Ich kann ja diese Bücher nie so lesen, wie jetzt jemand, der dessen Vater es nicht ist. Also gelesen habe ich nicht alles, das kann man wirklich nicht sagen.
Und heute, wenn eben auch die Geschwister schreiben, lesen denn alle Walsers untereinander, was Walserinnen und Walser geschrieben haben heute?
Ja, also klar, ich würde mal sagen, da man auch weiß, welche Empfindlichkeiten es natürlich gibt, wenn alle in einer ähnlichen, im Englischen würde ich sagen, im Art Industry, dann gibt es auch eine gewisse Vorsichtigkeit, mit der man miteinander umgeht.
Sie mussten ja auch Ihre eigene Walser werden.
Ja, naja, das, ja.
Wie merkt man eigentlich als Kind, dass der Vater ein berühmter, ein geradezu erschlagend berühmter ist und den ganzen Tag Bücher schreibt? Wie nimmt man das als Kind wahr?
Also
der sitzt rum und ist...
Ja, nee, ich habe erstmal wirklich gedacht, das ist tatsächlich ein Herstellen von Büchern. Also ganz haptisch, er bastelt die Bücher.
Basteln?
Ja, er macht die Bücher, er macht die...
Klebt die Seite.
Er stellt die her. Ja. Ja, das war eigentlich meine erste Fantasie. Und schreibt dann da rein.
Und dann ist es fertig. Sie sind sehr vorsichtig, wenn es um Ihren Vater geht. Weil für Sie ist er... Ich weiß nicht, was Sie sagen, Papa, Vater, für die Welt ist er einer der, eigentlich der letzte von den großen alten Schriftstellern heute. Woher rührt diese große Vorsicht? Haben Sie Angst, Sie gehen sonst unter?
Nein, erstmal, ich glaube, dass das umgekehrt ist. Ich glaube, es gibt so eine Erwartung, vielleicht auch eine gewisse Art Projektion, wie das, was man sozusagen preisgibt und die gibt es nicht. Also über Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die gleichzeitig auch mit denen man familiäre Verbindungen hat, zu sprechen, das finde ich sehr schwierig. Also ich wüsste auch nicht, welche Erwartungen ich da erfüllen könnte. Ich merke, der Erwartungsdruck ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber zumindest die Erwartungshoffnung ist doch recht groß. Und ich merke, ich kann da eigentlich nur enttäuschen, weil man sitzt ja nicht in der Therapie erstens. Und und diesen Sensationscharakter hat das für mich einfach nicht.
Also dann wollen wir auch nicht groß weiterfragen. Aber es hat mich gefreut, wie schnell eine Frau, die von den Bücherwelten ihrer Kindheit erzählt, dann bei einer anderen Autorin ist, nämlich bei Ingeborg Bachmann. Und wie die klang, das fand ich schön. Vielen Dank dafür, Frau Walser. Theresia Walser gelingt was ziemlich selten ist. Manche Bücher schreibt sie nämlich gemeinsam mit ihrem Mann, der ist auch Schriftsteller, Karl-Heinz Ott. Ich habe mich sofort gefragt, wie klappt das? Ist das gut für eine Ehe, wenn man gemeinsam Bücher schreibt?
Oh, also es geht auf jeden Fall besser, als gemeinsam in der Küche zu stehen, das ist ganz klar. Da gehen wir uns wirklich, oder können wir uns sehr auf die Nerven gehen, weil da jeder eine ganz andere Vorstellung hat, wie man die Spülmaschine ausräumt, wie man sie einräumt. Aber das miteinander Schreiben kann auch eine Art, wie miteinander musizieren sein. Also wir haben zum Beispiel, ich glaube, 3 Stücke sind es gemeinsam geschrieben, und dann war es wirklich so, dass wir die Laptops so aneinander gelegt haben, wie das manchmal bei bei Flügeln ist, wenn zwei Pianisten.
Ach so, wie für zwei Klaviere,
ja,
und
genau.
Dann Laptop an Laptop.
Und dann sozusagen dieses bisschen wie beim Free Jazz, so ein Ping-Pong zu entfachen zwischen zwei. Und gut, das Bodenseebuch ist jetzt das erste Buch in dem Sinn, das wir schreiben zusammen. Ja, also das gibt Kämpfe, das ist ganz klar. Ohne die geht es nicht. Aber es sind Kämpfe, wo man weiß, wofür. Mhm. Das Schöne ist, dass man auch immer so ein bisschen die Verantwortung sich gegenseitig auf die Schultern schieben kann. Das ist auch ganz gut.
Mhm. Ja. Aber es geht dann immer so Ping-Pong, lustig hin und her und manchmal
lustig,
unlustig hin,
ja,
und her.
Ja, das kann auch nervend sein. Aber ich finde es immer gut, es gibt ja auch, also man kann auch im besten Sinn, da beide wissen, um was es geht, können die Kämpfe dann auch sehr produktiv sein.
Zielgerichtet. Wenn Sie selber schreiben, sind viele Ihrer Hauptfiguren in Ihren Theaterstücken Frauen. Das ist bestimmt Absicht, oder?
Ja. Also zumindest da mir selber als Schauspielerin sehr viele Rollen gefehlt haben und ich nach wie vor einfach die alle einholen möchte, die ich vermisst habe oder vermisse.
Aber hätten Sie sich vielleicht als Schauspielerin, Sie haben dann was anderes gemacht, hätten Sie sich diese bitterbösen Zicken gegönnt, die Sie ja auch gerne schreiben, die anderen das Neben neiden oder die Kängurus am Pool, die ständig sagen, sie könnten alles besser, sie kommen bloß nie dazu. Das sind so typische Theresia Walser-Figuren. Das sind ja zum Teil wirklich bitterböse Frauen.
Bitterböse Frauen, ja, also die, sagen wir mal so, die Begabung zum Bösen ist auf der Bühne, sind das ja oft die tollsten Rollen. Ich erinnere mich, dass ich in meiner Schulzeit zum Beispiel, ich war auf einer Schule, Sie werden sicher gleich auch ahnen, was für eine Schule das war, da gab es das Paradeisspiel, das Dreikönigsspiel und das Christgeburtsspiel, also so eine Waldorfschule. Und da erinnere ich mich, wir hatten eine Handarbeitslehrerin, die jedes Jahr den König Herodes gespielt hat. Unglaublich toll. Und die hat eine solche Lust am Bösen gehabt, dass das auch so eine, also damals als Kind war ich natürlich anders beeindruckt, aber später hat das natürlich auch eine irre Komik gehabt.
Und sie wollte mal Furor. Und sie wollte mal andere Züge aus sich heraushäkeln.
Ja, klar. Sie hat auch noch zusätzlich für die Knabenmordszene die verstümmelten Kneblein genäht. Und zwar jedes Jahr neu. Also da war schon auch was abzuarbeiten.
In der Waldorfschule. Da müssen die Fetzen geflogen.
Gerade
sein.
Da. Ja.
Sie sind eine erfolgreiche Dramatikerin, aber das Theater hat es ja heute nicht so richtig leicht. Nach Corona sowieso, aber auch als Kunstform. Welche Zukunft sehen Sie für Ihr Theater, für die Kunstform, in der Sie ja zu Hause sind?
Also ich muss sagen, ich mache mir nicht so große Sorgen, weil ich denke, die Lust von Menschen, anderen Menschen zuzuschauen, wird nie aufhören. Und ich glaube auch, gerade zu Corona-Zeiten habe ich das selber gemerkt, mir hat es auch so gefehlt, Publikum zu sein. Also diese Publikumserfahrung, dass du mit Hunderten im gleichen Saal sitzt und eine irre Stille erzeugen kannst, mit 100 anderen eine Stille erzeugen. Diese, man könnte es auch vielleicht ein bisschen pädagogisch sagen, es hat ja auch eine gemeinschaftsstiftende, ist eine gemeinschaftsstiftende Erfahrung, Publikum zu sein. Und dazu brauchst du eben das Knie vom Nachbarn und das Rascheln und Räuspern und das Glucksen und all diese vielen Nicht-Geräusche oder Geräusche, die so eine Atmosphäre ausmachen. Ich glaube, dass es diese Lust, dass die immer bleiben wird.
Auch, was Archaisches im Menschen eigentlich.
Ja.
Ne?
Ja, und außerdem suchen wir doch, wo können wir denn sonst sitzen im Halbdunkeln und uns freuen, wenn oder uns wünschen, da vorne möge es alles noch schlimmer werden.
Freut man oder träumt man oder träumen Sie als erfolgreiche Dramatikerin heute irgendwie manchmal davon, dass eines Ihrer Stücke vielleicht so bleibt wie eines von Lessing oder von Shakespeare, dass man das in 100 Jahren noch aufhört? Träumt man sowas?
Also nein,
Träume sind nicht verboten.
Also ich träume davon, dass man davon leben kann. Das ist schon, da bin ich schon froh. Also wenn man die Möglichkeit hat zu arbeiten und auch Nachspiele hat, das ist, ich glaube, diese ja, vielleicht gibt es diese Träume und ich sag's hier jetzt nicht, kann auch sein.
Es hat gut angefangen, ist der erste und der letzte Satz eines Stückes von Theresia Walser. Irgendwie magst du solche dramaturgischen Kurven, probieren wir also auch eine. Wir haben begonnen, Frau Walser, mit Bülledünne, dem, ich sag mal Zwiebelkuchen, ja, hilfsweise, dem Zwiebelkuchen vom Bodensee, da kommen Sie her. Wunderschöne Gegend. Was gehört zu einem perfekten Tag am Bodensee?
Unbedingt das Hinterland. Es hat wunderschöne Täler, Wälder, Felder. Und es gibt so viele Orte im Hinterland, wo man ganz andere Blicke als so die gewohnten Postkartenblicke auf den See haben kann.
Das ist ja interessant. Hm. Also am See, möglichst weg vom See.
Ja, um den See auf verschiedene Weisen sehen zu können. Also das empfehle ich, dass man sich die auch aus den aus dem Hinterland die Blicke gönnt, die verschiedenen auf den See.
Das wünsche ich Ihnen in diesem Sommer noch öfter. Und abends dann eine Portion Bülledünne und ein.
Oder ja, mögen Sie zum, das gar nicht? Ich meine, das ist ein herbstliches Gericht. Das
so,
ist so, im Sommer würde ich das noch nicht essen. Das liegt schwer im Magen vielleicht unter anderem.
Aber dann wünsche ich Ihnen noch manche Tour zum Bodensee und einen guten Wein dazu und bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch bei der Theaterschriftstellerin Theresia Walser. Vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren.
Ja, herzlichen Dank, Frau Timm.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.